Die war richtig cool. Das war wirklich, die war meter tief und du siehst sie schon von oben. Also du gehst da hin, ganz normal, dann stehst du auf einmal vor so einem Abgrund quasi und siehst nur so diese Felswände und unten ja dann einfach das glasklare Wasser. Also kannst wirklich durchschauen. Und ja, da gibt es auch noch eine Liane rein, wo man sich dann so reinschwingen kann und du kannst reinspringen. Und
ja, das waren Mira und Christoph, die in Mexiko bzw. in Zentralamerika sehr, sehr lange unterwegs waren und sich die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen. Diese Aufnahme, ganz vorweg, ist vor einer Weile entstanden. Wir haben die schon sehr, sehr lange gehortet und sie jetzt rausgeholt. Einfach, weil wir immer eine schöne Abwechslung hier im Off the Path Podcast euch präsentieren wollen. Entsprechend hauen wir nicht immer alles raus. Wir haben die schon vor einer langen Zeit haben wir sie aufgenommen. Und ich freue mich, dass wir sie heute veröffentlichen können. Also Nira und Christoph waren in Zentralamerika unterwegs. Wir haben relativ viel über Mexiko gesprochen, aber auch über Belize, über Guatemala und allgemein über ihre Zeit, die sie dort verbracht haben. Diese Intro gerade ging es gerade um eine Cenote. Das Cenote Azul, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, wie gesagt, ein Weilchen her. Und es hört sich schon sehr, sehr cool an. Also ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lernt ein bisschen über Mittelamerika kennen. Und ja, Nira und Christoph findet ihr unter 4legs-2backpacks.de. Das ist deren Reiseblog. Natürlich wie immer alle Infos zu dieser Folge auch in den Shownotes unter www.offthepath.com/Folge 133. Das ist nämlich die 133. Off the Path Podcast Folge. Und ja, diese Folge wird mal wieder von Flightride präsentiert. Wie ihr wisst, bin ich ein großer, großer Fan von diesem Unternehmen, denn ich nutze sie wirklich regelmäßig selbst. Ich fliege viel und entsprechend passiert mir natürlich auch viel auf Reisen und ich starte und lande nicht immer pünktlich. Entsprechend greife ich immer wieder zurück auf flightride.de, um meine Erstattung oder meine Entschädigungsansprüche durchzusetzen. Denn wenn ihr mehr als 3 Stunden Verspätung habt, habt ihr Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro. Das staffelt sich je nach Entfernung des Fluges, aber Flightride hat eine 99% Erfolgsquote vor Gericht und ihr tragt kein Kostenrisiko. Das heißt, ihr bezahlt nur eine Provision an Flightride, wenn Flightride auch euren Fall gegenüber der Airline gewinnt. Ihr könnt 15 Euro sparen mit dem Voucher offthepath-15. Ich habe das Ganze auch nochmal in den Shownotes reingeschrieben. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt übrigens auch Flüge, die bis zu 3 Jahre zurückliegen, halt nochmal einklagen, eure Entschädigung einklagen. Also solltet ihr in den letzten 3 Jahren mal mehr als 3 Stunden Verspätung gehabt haben, könnt ihr einfach mal bei flightride.de reinschauen und mal eingeben, ob ihr Anspruch auf eine Entschädigung habt. Genau. Ansonsten, was gibt's noch? Wir sind jetzt gerade noch in Garmisch, aber nächste Woche geht's endlich wieder los nach Südtirol. Eine kleine Hüttenwanderung. Apropos Hüttenwanderung. Nächste Woche kommt auch eine richtig coole Podcast-Folge für euch von uns, eine Abenteuerhappen-Folge über unsere Hüttenwanderung vorletzte Woche auf dem Tauernhöhenweg. Also es war auch richtig genial. Ihr könnt ab sofort, also ab heute Abend, schon die ersten Bilder auf Instagram sehen, das erste Video auf YouTube und der Beitrag kommt jetzt auch noch im Laufe der Woche, vielleicht morgen. Also es war eine richtig, richtig coole Wanderung. Wir waren 4 Tage unterwegs und jetzt auch jetzt in Südtirol, nächste Woche sind wir 4 Tage unterwegs und danach geht es für uns auf die Westalpen. Ich bin gerade dabei, seit Tagen unseren Jeep Wrangler umzubauen. Das wird extrem cool. Die letzten Dinge muss ich jetzt noch machen und dann kann es nächste Woche Donnerstag endlich losgehen. Ich freue mich wie Bolle. Und ich freue mich aber auch sehr, dass ich heute endlich wieder eine Podcast-Folge für euch veröffentlichen kann. Ich danke euch vielmals für all eure Fragen, die ihr mir im Laufe der Woche immer wieder über Instagram hauptsächlich, aber auch per E-Mail zum Podcast schickt und euer Feedback, dass es euch so gut gefällt und dass ihr auf Reisen halt regelmäßig und ständig diese vielen, vielen Folgen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, ja, regelrecht aufsaugt und euch Inspiration holt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, 133 Folgen ist schon nicht wenig, das ist schon sehr cool. Und an der Stelle natürlich halt auch an die vielen Dank an die 475 Bewerter auf iTunes. Vielen Dank, dass ihr uns eure Stimme gegeben habt, dass ihr uns euer Feedback gebt, damit wir, und mit wir meine ich Florian und mir, weil Florian hilft mir dabei, diesen Podcast halt immer besser zu machen, diese ganzen Gäste mit ihnen alles zu besprechen, damit wir halt richtig coole und runde Podcast-Folgen aufnehmen können. Alleine würde ich das mittlerweile nicht mehr schaffen. Der Arbeitsaufwand ist einfach viel zu groß geworden, was man sich vielleicht vorstellen kann. Ihr merkt halt vielleicht auch, dass es halt immer weniger Folgen halt auch irgendwie werden. Aber ich hoffe, dass sie qualitativ auch ein bisschen besser werden. Wenn man so schaut, dann sind schon sehr, sehr viele, sehr lange Podcast-Folgen hier mit dabei. Und genau. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir jetzt gerade entfällt. Vielleicht fällt sie mir in Outro wieder ein. An der Stelle einfach nochmal vielen Dank an Nira und Christoph. Ganz viel Spaß euch mit dieser Folge. Und bevor es startet, noch einen kurzen Hinweis. Vielleicht merkt ihr es, die Qualität der Intro ist ein bisschen besser als die Qualität des Podcasts selbst. Hat einfach damit zu tun, dass als ich diesen Podcast aufgenommen habe, noch nicht dieses tolle Zoom-Mikrofon hier hatte. Sondern einfach ein anderes und sich entsprechend die Qualität so ein bisschen verzerrt hat. Also hört drüber hinweg, wenn es geht. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß damit und wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann.
Ja, hallihallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir wieder dabei sein dürfen.
Ja, ihr seid gut drauf, das freut mich. Motiviert jetzt mal ein bisschen mehr als über Guatemala zu sprechen. Wir sprechen heute mal über eure gesamte Zentralamerika-Reise.
Ja, sehr gerne.
Sehr cool, ja.
Sehr gut. Diesmal ist die Qualität, meine Qualität auch viel besser für die Zuhörer. Ich habe nämlich gerade eben einen Podcast aufgenommen, eine Stunde geredet und dann habe ich aufgelegt und dann dachte ich so, komisch, warum ist denn da kein Kabel am Laptop angeschlossen?
Oh nein. Oh nee.
Aber diesmal nutzen wir das richtige Mikrofon. Ihr hört mich gut, die Zuhörer hören mich gut. Und es freut mich sehr, dass ihr so gut drauf seid. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen um 11 Uhr einen Podcast aufnehmen und um 7.30 Uhr einen Podcast aufnehmen.
Allerdings, da liegen einige Stunden dazwischen, ja, in denen man an seiner Laune und Motivation arbeiten kann. Wenn man Morgenmuffel ist, aber ich glaube, da spreche ich für uns beide. Da ist keiner von uns so.
Ja, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr, dass es euch schwer gefallen ist, irgendwie motiviert über eure Reisen zu sprechen. Ihr seid jetzt zum dritten Mal dabei, ne?
Ja, ja. Alle guten Dinge sind drei, oder wie die Niere als altes Sprichwort Genie sagen würde, alle Dinge sind drei. Ja. Und da jetzt mal einen Insider auszupacken.
Sehr geil. Das heißt, also wir haben bisher, was haben wir? Wir haben über Namibia haben wir mal gesprochen.
Ja, genau.
Wir haben das letzte Mal über Guatemala ganz kurz gesprochen.
Ja.
Und heute sprechen wir ein bisschen über Guatemala, aber halt eben über viele andere Länder auf eurer Reise noch.
Ja, sehr gerne.
Sehr cool. Wie sah denn eure gesamte Reiseroute in Zentralamerika aus? Fangen wir damit mal an.
Also zu Beginn waren wir 4 Wochen ungefähr, oder ja, knapp 4 Wochen in Mexiko auf der Yucatan-Halbinsel. Dann ging es über Belize, da waren wir vor allem in Quiquorque, nach Guatemala und dann ging es wieder zurück nach Mexiko.
Ja, also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen der Route, die wir uns
vorgestellt haben.
Das fängt aber ja schon bei der Weltreise an. Also wir hatten uns für die Weltreise ja schon eine ganz andere Route vorgestellt, als die wir am Ende hatten. Und für Mittelamerika war es eigentlich noch mal krasser oder noch mal extremer als für die gesamte Weltreise, weil wir wollten ursprünglich von Kolumbien nordwärts bis nach Mexiko reisen. Ja. Und ja, am Ende ist es hauptsächlich Mexiko, ja, ein bisschen Guatemala und 3 Tage Quiquorque in Belize geworden.
Ja,
ja, so viel zur Planung und Durchführung.
Ja, aber das ist ja schön, wenn man diese Flexibilität mitbringt und sich nicht zu sehr festlegt, ne? Und auch nicht zu viel plant. Weil ich finde, Weltreise oder normale Reise hin oder her, wer zu viel plant, der sieht weniger.
Ja, das ist auf jeden
oder,
Fall.
Oder erlebt weniger. Weil man ist so festgefahren auf, ich habe mir das vorgenommen,
Ja.
Und dann habe ich hier so meine Liste und dann tick, tick, genau, tick, tick, ja, tick. Und ja, dann bin ich, wenn ich alles geschafft habe, bin ich fertig. Und wenn du halt so mit einer gesunden Offenheit dran gehst und sagst, okay, also ich habe mir vielleicht irgendwas vorgenommen, aber ob das jetzt was wird oder nicht wird, dann da hast du halt einfach die Möglichkeit, so spontan,
genau,
ja, alles anzupassen.
Genau, so sehen wir es auch immer. Wir machen es auch mal ganz viel davon abhängig, welche Leute wir gerade treffen, was die für Erfahrungen gemacht haben. Oder ob die vielleicht dann auch, also die Menschen vor Ort oder die Menschen, die wir dann im Hostel treffen, die wissen ja nochmal viel, viel mehr über Orte, als wenn man sich jetzt da stundenlang an den Laptop sitzt und mühsam irgendwie seine Zeit verschwendet und irgendwie was liest und sich das dann so zusammenbastelt. Und so bauen wir ganz viel auf Erfahrungen von anderen.
Ja, ja, wir sagen das immer so flapsig, wir reisen ohne Plan. Das ist so ein bisschen so ein, wie so ein Motto bisschen geworden auch. Aber das ist auch genau das, was wir, die Art des Reisens, die wir eben geil finden, einfach spontan zu entscheiden, also pass auf, nee, lass heute doch mal nicht nach XY fahren, ja, sondern wir haben gehört, im Hostel, lass mal das hier machen. Und dann können wir eben spontan reagieren. Und wenn wir eben geplant haben und das heißt, ja, blöd, wir haben da jetzt einen Flug oder einen Bus gebucht, haben dafür einen entsprechenden Betrag gezahlt. Klar, dann kannst du das natürlich auch machen und sagen, nee, wir sagen das trotzdem alles ab. Und aber so ist es eben, ja, so, ja, ist es einfach genau die Art, wie wir reisen wollen. Und
ja, in Mexiko war es ja wieder im Endeffekt genauso. Also wir waren von Anfang an, also ja, wir waren ja, haben den Flug aus Deutschland gebucht und wir waren da eigentlich auf Kolumbien festgesetzt. Wir wussten, wir wollen nach Kolumbien. Dann war der passende Flug nicht da. Dann hieß es, okay, Mexiko ist gerade ein Bombenangebot. Okay, dann fliegen wir eben nach Mexiko und von dort aus nach Kolumbien. Und dann haben wir uns auch um Mexiko noch gar nicht so viel drüber informiert, weil wir dachten, ja, da bleiben wir dann vielleicht 2 Wochen, machen ein bisschen Urlaub. Und dann kam es wirklich von einem zum anderen, dass wir gedacht haben, ach, guck mal, dann haben wir erfahren, dass man die Mietwagen total günstig sich mieten kann und dass es so viele schöne Orte geben soll. Und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir jetzt einfach mal das,
also bevor wir weiterreisen. Es gab wirklich nicht viele Orte in Mittelamerika, wo wir von Anfang an gesagt hatten, ja, müssen wir nicht unbedingt abhin. Aber Mexiko war eigentlich einer davon. Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wir sind wirklich nur nach Mexiko geflogen, weil wir so einen granatengünstigen Flug aus Deutschland bekommen hatten. Und gedacht haben, na, dann sind wir schon mal zumindest auf der richtigen Seite vom Atlantik und dann kommen wir da schon irgendwie zurecht. Und wie wir da buchstäblich versackt sind in Mexiko, ist wirklich krass rückblickend.
Ja, weil das Gefühl auch einfach in dem Land so gut war. Das weiß man ja vorher auch nie. Es kann ja sein, dass man eine Reise total durchplant und sich dann aber total unwohl irgendwie fühlt. Oder es kann ja immer mal irgendwie, also man weiß ja vorher nie, wie es einem dann in dem Land gefällt. Und es war einfach
Mexiko hat
alles
voll
gepasst,
erwischt.
Ja,
okay, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Art zu reisen, wie ihr es macht. Was hat euch denn, ich meine, ja, also Kolumbien, Mexiko ist eine ganz andere Reise als Mexiko und bisschen Belize und Guatemala.
Ja.
Also ihr habt viele, viele tolle Länder ausgelassen. Nicaragua, Costa Rica, Panama, ja. Kolumbien selbst, das muss total geil sein.
Ja.
Was hat euch denn so dazu gebracht, in Mexiko so zu versacken? Was war denn so besonders?
Also es war vor allem der Mix aus Kultur, den Menschen, schönen Stränden, süße Städte und dann eben das Roadtrip-Feeling. Und ich glaube, ein Punkt war auch noch der, dass wir waren ja nur auf der Yucatan-Halbinsel und dann hatten wir überlegt, weiterzureisen in den Süden. Dann sind wir durch Belize und Guatemala und dann hatten wir das Gefühl, irgendwie wollen wir von Mexiko doch noch mehr erleben. Und wir wussten auch, dass wir zu Weihnachten daheim sein wollen. Das heißt, wir hatten nach den 4 Wochen eben noch 2 Monate und dann war eben für uns die Überlegung, reisen wir jetzt die anderen Länder, die wir auch unbedingt irgendwann noch sehen wollen, jetzt schnell noch mit an und machen die nur ganz schnell oder schauen wir uns dann lieber jetzt noch einen Teil von Mexiko an, wo wir uns jetzt eh schon so ein bisschen eingegroovt haben und ja, nehmen uns dann für die anderen Länder, die wir auch auf jeden Fall noch sehen wollen, gerade eben auch Nicaragua, dann wirklich nochmal ausgiebig Zeit von Anfang an.
Ja, ich denke, es war auch so ein bisschen, wenn man so an den Zeitpunkt von unserer Weltreise so ein bisschen guckt. Also wir sind im September letzten Jahres ja dann nach Mexiko geflogen, nachdem wir 2 Monate oder knapp ein bisschen mehr als 2 Monate dann in Deutschland waren, um unser Studium zu beenden. Und es war quasi nochmal hier der zweite Ansatz, um unsere Weltreise eben fortzusetzen, weil wir eben am ersten Teil Afrika, Asien, Ozeanien hauptsächlich waren und dann gar nicht nach Süd- und Mittelamerika gekommen sind. Und dann eben im September, nachdem wir unser Studium fertig hatten, nach Mexiko. Und da war schon, wir hatten schon auch Bock, ein bisschen ein bisschen langsamer zu machen, ja, dann auch wirklich mal einen Tag am Strand, mal nichts zu machen, mal, wenn es geregnet hat draußen, mal wirklich zu chillen. Und da war Mexiko und die Yucatan-Halbinsel echt in dem Moment einfach perfekt für uns. Ja. Und wir wollten, wie die Nira jetzt gerade schon gesagt hat, jetzt dann nicht in diesen 3 Monaten, die wir von September bis Weihnachten hatten, dann komplett durch Mittelamerika durchziehen und wirklich durchpowern, sondern wir hatten dann einfach wirklich auch gleich am Anfang in Mexiko schon das Gefühl, lass mal ein bisschen langsamer machen, lass mal von Tag zu Tag entscheiden und gucken. Und mein Gott, wenn wir jetzt 3 Tage miteinander Bock haben auf Strand, dann lass uns das einfach machen. Also wir wollten so ein bisschen raus aus diesem, das, was wir ja eigentlich nie hatten, aber jetzt unbedingt alles sehen zu müssen, sondern haben echt wirklich die Tage so passieren lassen, wie sie passiert sind.
Ja.
Und ich glaube, das war schon auch ein Learning aus dieser gesamten Weltreise, jetzt da nicht durchzupushen, sondern zu sagen.
Wollte ich nämlich gerade sagen, ist jetzt der zweite Teil gewesen. Habt ihr also ein bisschen mehr Erfahrung gehabt? Ja. Ne? Also ich höre ja immer wieder, und das Thema ist ja hier im Podcast, auch für alle die halt schon lange zuhören, die wissen jetzt, was kommt. Wenn man die erste Reise so macht, dann plant man halt doch mehr, als man sollte vielleicht, und klappert halt eben so diese Dinge auf dieser Liste halt eben ab, und man ist auch viel schneller unterwegs.
Genau, ja.
Und ist das halt so, dass ihr jetzt quasi auch im zweiten Teil mehr Erfahrung hattet? Ihr habt also schon alles super schnell gemacht. Ihr wisst, wie anstrengend Reisen sein kann, auch wenn, das glaubt man ja nicht immer. Ja. Wenn man sagt, so, Reisen ist anstrengend, sagen die Leute, die halt immer so zu Hause sitzen, ja, beschwer dich mal nicht. Haben sie ja auch recht, aber es ist halt eben so, ne, oder? Dass ihr einfach dazu gelernt habt.
Ja, ich kann es auch verstehen. Also Leute, die jetzt ihre erste Reise, die vor ihrer ersten größeren Reise 3-4 Wochen Südostasien, Südamerika oder so, dass die sagen, okay, das ist jetzt echt das erste große Ding, vielleicht sogar alleine unterwegs sind und dann so ein bisschen planen, einfach um Sicherheit zu haben. Aber ich glaube, wir können rückblickend wirklich den Tipp geben, lasst es einfach mal passieren. Unsere erste Reise war 2012 Thailand. Und wir waren eigentlich kurz davor, ein All-Inclusive-Urlaub an der Costa Brava oder Costa del Sol, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Reisebüro zu buchen, so ganz klassisch für unseren ersten Urlaub. Und wir haben dann gesagt, nee, lass einfach mal was komplett anderes machen, haben einen Flug nach Thailand gebucht, die erste Unterkunft dort, und haben es einfach probiert. Und es war von dem ersten Tag an genau das, was wir wollten, und genau das, so reisen wir seit...
Mega geil, das war eure erste Reise als Paar zusammen?
Ja.
Das finde ich super geil, weil ich finde zum Beispiel, also ich finde, Reisen verbindet als allererstes immer, also so Backpacken verbindet mehr als ein Strandurlaub.
Ja.
Und zweitens ist das die absolute Beziehungsprobe, Backpacking. Ja. Wenn man halt so auf engstem Raum mit Bussen in verschiedenen Kulturen mit neuen Situationen auseinandersetzen muss, dann merkt man auch erstens, wie der Partner mit solchen Dingen umgeht. Und man kommt sich halt einfach, besonders so in Südostasien oder halt auch in Südamerika oder auch eigentlich überall, wenn man so Magenprobleme bekommt, Lebensmittelvergiftungen und so, dann kommt man sich so richtig schön nah.
Ja, genau. Danach gibt es keine Geheimnisse mehr.
Also danach gibt es keine Geheimnisse, dann weißt du, okay, also das ist so, das sind so vielleicht so die besten 1.500, 2.000 Euro, die du je in deine Beziehung investiert hast.
Ja,
das beste Geld, besser als eine Hochzeit, weil du weißt, damit kann ich leben.
Ja, das stimmt, ja. Yes.
Ich habe alles gesehen. Weil ich zum Beispiel, oder Line und ich, wir haben unsere erste Reise, ja, so, cool, jetzt weiß ich alles.
Ja.
Und damit kann man leben.
Ja, genau.
Das finde ich immer gut. Und ich glaube auch, dass viele Beziehungen könnten sich sehr viel Ärger sparen und sehr viel Stress, wenn sie das einfach so von Anfang an mal machen würden, statt irgendwie so all-inclusive auf Mallorca oder Costa Brava oder Rimini.
Oh Gott, ja. Stimmt.
Ja, aber wir waren wirklich auch kurz davor und weiß gar nicht, was da die Initialzündung war. Irgendwie einfach
wir wollten es einfach nicht.
Ja,
aber wir waren wirklich kurz davor.
Wir waren vorher beide ja nicht so reisen. Also wir waren beide nicht jetzt so großartig schon in der Welt unterwegs oder haben irgendwie selber irgendwie mal einen Backpacking-Ausflug mit Freunden oder was weiß ich gemacht, sondern es war wirklich die erste richtige Reise raus aus Europa, kann ich eigentlich sagen. Ja. Und ja, dann da war schon Spannung dabei, aber es war cool, und wir haben auf der Grundlage dann irgendwo auch unsere Beziehung weitergelebt.
Ja, wobei wir auch sagen müssen, um nochmal aufs Planen zurückzukommen, die Reise war wirklich auch schon gut durchgeplant. Also wir waren wirklich schnell unterwegs und haben gedacht, okay, jetzt haben wir nur noch 2 Wochen, wir müssen noch das und das und das wollen wir auf jeden Fall noch sehen. Und da hatten wir wirklich ein gutes Tempo drauf, was für 3,5 Wochen auch wirklich cool war, weil man die Zeit dann auch gut nutzen will. Aber wenn man dann wirklich so lange unterwegs ist, dann merkt man auch, dass Reisen halt wirklich auch mal, da hat man auch mal Tage, die sind einfach scheiße. Und da hat man einfach keinen Bock, jetzt wieder was Neues zu sehen. Und da will man auch einfach mal im Bett liegen bleiben und denkt sich, ja gut, ja, vielleicht steht da hinten noch ein Tempel, aber den muss ich jetzt nicht sehen.
Ja, ja.
Schau ich mir dann mal anders an.
Ich habe mal eine, vor meiner Reisekarriere, wenn man das so sagen möchte, aber ich habe mal eine Nilkreuzfahrt gemacht, ne? Muss ich nicht mal outen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Kreuzfahrten, aber ich hatte das damals irgendwie, ich war noch sehr jung, das war mit meinen Eltern, die waren damals auch so auf diesem Pauschalreisetrip unterwegs. Und mein Bruder, also als wir da zurückgekommen sind von dieser Nilkreuzfahrt, hat mein Bruder mit meinen Großeltern telefoniert und die so, na, wie war Ägypten so? Und hast ja ganz, ganz viele Tempel und so gesehen. Und so sagt er so, weißt du was, Opa, hast du einen Tempel gesehen, hast du alle gesehen. Das ist halt so, wenn du, ja, und so ist es halt, wenn du viel reist und viel siehst, ja, so in einem Land, sagen wir mal Thailand, hast du diese ganzen Tempel und so. Die sind natürlich unterschiedlich, aber irgendwann denkst du so, oh nee, ich habe jetzt eigentlich echt keinen Bock mehr. Nee, ja, heute lasse ich den Tempel mal aus.
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass genau das einfach so der perfekte Mix für uns dann gerade auch in Mexiko war. Wir konnten den einen Tag wirklich am Strand, den anderen Tag wieder was Kulturelles anschauen. Wir sehen ja überall diese Maya-Ruinen. Oder dann auch einfach mal sich ins Auto setzen und einfach mal irgendwo hinzufahren und dann mal wieder durch eine süße kleine Stadt zu bummeln und die Menschen kennenzulernen. Also der Mix, der war es, glaube ich, einfach auch, ja, der voll uns dann wirklich. Und dann hat es ja noch so ein wunderschönes Bergland, kann man
ja
so sagen.
Ja.
ja, die wir dann einfach auch noch kennenlernen wollten. Und die Bergdörfer, die sind ja dann eh immer nochmal anders als die Menschen, die am Strand leben. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir jetzt schon mal da sind und so kurz davor.
Wollte ich nämlich auch gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, denn ich glaube, Mexiko war ich vor sehr, sehr vielen Jahren mal, ist halt sehr abwechslungsreich, ne? Ja. Also du hast halt Strand, du hast Dschungel, du hast aber halt auch Berge und du hast Wüste.
Genau, ja.
Was du alles in mehr oder weniger recht kurzer Zeit alles erleben kannst.
Genau, ja.
Und dadurch halt auch sehr abwechslungsreich ist.
Ja.
Komplett, also vollige Zustimmung, Mexiko hat wirklich, ja, wir waren eigentlich auch noch kurz davor, also wir waren ja nach Mexiko dann sogar noch in Kolumbien, aber wir, ja, waren wirklich noch kurz davor zu sagen, okay, wir sind jetzt in Chiapas, lass uns über Mexico City hoch Guadalajara in die Wüste noch gehen, aber da hat sich dann am Ende dann wirklich doch nach Chiapas haben wir gesagt, nee, also Kolumbien jetzt auch noch weglassen, das wollen wir auf gar keinen Fall.
Wir wollten unbedingt noch zum Amazonas.
Ja. Und deswegen hat es dann nicht für ganz Mexiko gelangt, aber die Region da oben, bleibt sicherlich ganz weit oben auf unserer Liste. Und Mexiko allgemein ist ein Land geworden, wo wir sagen, rückblickend für unsere Weltreise, absolut eins der Favorites.
Ja. Und ein Riesenvorteil für die Reisekasse war ja auch, dass es einfach wirklich günstig zu bereisen ist, was ja gerade als Backpacker immer sehr von Vorteil ist. Ja, kam natürlich auch noch als kleiner Bonus obendrauf.
Ja.
Ja, cool. Ich glaube auch, so ein Ding, was man halt im Laufe der Zeit halt auch lernt, das muss man auch erstmal, glaube ich, erleben, wenn man länger unterwegs ist und viel mehr gesehen hat, ist, dass man einfach, früher ist man ja immer in ein Land, dann hat man was gesehen und dann war das so, okay, also das ist ein einmaliges Erlebnis.
Ja.
Ja.
Wir leben aber heute in einer Zeit, wo alles viel schnelllebiger ist, wir viel schneller verbunden sind, Reisen billig ist. Also nicht günstig, sondern Reisen ist ja heutzutage echt billig. Also wenn ich einfach mal so Flugtickets vergleiche, die ich vor 10 Jahren bezahlt habe. Also ich glaube, ich hab vor 10 Jahren für ein einfaches Economy-Ticket mit Emirates von München nach Brisbane, Australien, so viel gezahlt, wie du heute für ein Business-Class-Ticket zahlst. Ich habe sogar mehr gezahlt, als du heute für ein Business-Class-Ticket zahlst. Also die Flugpreise sind einfach komplett anders, viel, viel günstiger, sogar billig. Und du kannst heute, auch wenn das vielleicht, es ist für die Umwelt einfach nicht gut, aber diese Preise, ich finde, Reisen ist zu günstig geworden, kannst du heute öfters einfach an Orte zurückgehen.
Ja, stimmt. Ja, man muss alleine überlegen, wir sind für 160 Euro von Brüssel nach Mexiko geflogen. Das war ein 11-Stunden-Flug.
Wie verrückt ist das bitte?
Muss man sich mal vorstellen. Wir haben noch Essen bekommen und Entertainment an Bord. Also Unfassbar, unfassbar. 160 Euro.
Ja.
Unerklärlich.
Das ist einfach so mega, mega, mega günstig. Also das ist einfach, es ist günstiger als eine Bahnfahrt für zwei Personen.
Ich wollte den Vergleich schon. Wirklich, man zieht den Vergleich so oft und denkt sich, mit dem ICE einmal hin und zurück, dann hast du das auch was gegeben. Oh, krass, also wirklich. Ist für die Strecke, Wahnsinn.
Ja, ja, das ist also 160 Euro, das ist schon echt verrückt. Und wenn du dann halt auch noch eine gute Airline und dann Entertainment und Essen und alles hast, dann ist das echt auch noch Gepäckaufgabe.
Ja, genau. Ja. Das gesamte Paket war dabei.
Crazy, also, crazy.
Unerklärlich, weshalb wir auch nach Mexiko fliegen mussten. Also
die war das denn hin und zurück oder One Way?
Nee, war One Way.
One Way, ja, aber dennoch, also es wären auch nur 320 Euro hin und zurück, wenn man jetzt einfach mal den Preis verdoppeln würde. Boah, das ist ein guter Preis. Habt ihr echt nicht nochmal gefunden oder eine Aerofare? Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Thema Mexiko, wie seid ihr denn da unterwegs gewesen? Ihr habt ja vorhin mal ganz kurz Mietwagen angesprochen. Ist das so die beste Art und Weise, durch Mexiko zu reisen? Ich habe halt auch oft mal so Busse gehört, dass man viel mit Bus fährt vor Ort. Warum habt ihr euch für einen Mietwagen entschieden?
Also wir waren anfangs mit einem Bus unterwegs. Ja. Das geht auch problemlos. Also es ist so gut ausgebaut, das Netz, und ist auch vergleichbar mit dem Flixbus ungefähr, ja, von den Preisen her auch. Und die Busse haben WLAN, sind super komfortabel, fahren auch nachts teilweise. Also das geht auch sehr gut. Aber wir waren dann in Playa del Carmen und dann haben wir eben von den Mietwagen gehört. Und dann haben wir für 8 Euro, glaube ich, am Tag,
ja,
oder?
Ja.
Einen Mietwagen gemietet für eine Woche erstmal. Und wir haben uns einfach dafür entschieden, weil wir einfach unabhängig sein wollten und weil wir einfach, ja, einfach so das Roadtrip-Feeling nochmal haben wollten und einfach auf unsere eigene Faust das alles erleben wollten. Und die Busse muss man dann doch ab und zu vielleicht schon mal den Tag vorher buchen, aber dann wollten wir einfach unabhängig bleiben. Und wir wussten zum Beispiel nicht, wie lange wir in Mérida bleiben wollen. Das ist eine Stadt oben im Norden auf der Yucatan-Halbinsel. Und wir wollten einfach mal hinfahren und einfach mal gucken, wie es uns da gefällt und ob wir überhaupt Bock jetzt auf eine Stadt haben oder ob wir dann weiter zu den Maya-Ruinen noch fahren. Und ja, da wollten wir einfach unabhängig bleiben. Das war der einzige Grund, warum wir uns dafür entschieden haben.
Ja, aber wirklich auch schon der Preis war wirklich ein Punkt. Wir haben uns gedacht, naja, Mietwagen könnte vielleicht wieder teuer werden. Aber auch da wieder 8 Euro pro Tag inklusive Versicherung. Die Krux an der ganzen Sache war ja eigentlich, dass wir, wenn wir den Mietwagen nur 3 Tage gebucht hätten, hätten wir mehr bezahlt, als wir ihn die 8 Tage genommen haben. Und das war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war das so. Ja. Wir haben es dann ausprobiert und dann hieß es, okay, weißt du noch, wer das war? Ich weiß gar nicht, Alamo. Ja. Mit denen haben wir dann auch öfter den Mietwagen, weil sich halt einfach rausgestellt hat, dass die, wenn man die mehr als 4 Tage nimmt, dass sie wirklich einen unschlagbar guten Preis haben. Und wir hatten eben auch Bock, es gibt ja in Mexiko diese unzähligen Zenoten.
Ah ja, genau, stimmt.
Diese Höhlen, diese teilweise unterirdischen Höhlen mit Wasser gefüllt. Und wir hatten Bock, da richtig viele davon zu erkunden. Ja. Und klar, du kommst überall mit kleinen Chickenbussen oder mit Sammeltaxis oder so weiter, kommst du schon hin. Aber wir wollten eben auf eigene Faust so früh, wann wir wollten, wenn dort niemand ist und eben dort das wieder stimmt, wegfahren, wann wir wollten. Wir wollten eben flexibel bleiben, sagen wir es, wie es ist. Und für den Preis war es uns das absolut wert. Und deswegen haben wir die Yucatan-Halbinsel eigentlich komplett mit dem Auto abgefahren.
Aber wir haben dann später sogar nochmal ein Auto gemietet.
Ja.
Weil es einfach, der Service war halt auch total gut. Wir hatten ein tolles Auto.
Ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
Ja, ist alles gut. Also ich bin jetzt auch nächste Woche mit Alamo unterwegs. Und die haben in den USA allerdings. Ja. Und die sind einfach echt, die haben echt sehr, sehr gute Preise. Also besser als irgendwie Hertz oder Avis oder so. Das stimmt schon. Ich meine, 8 Euro ist natürlich echt krass. Aber wie ist denn das also in Mexiko? Ist das denn einfach, da rumzufahren? Ist das denn sicher, da rumzufahren?
Ja, also wir wurden auch gefragt, diese Frage stellt eigentlich jeder, der uns mit einem Auto irgendwie an den Hostel ranfahren sieht. Boah, ihr habt euch getraut, ein Auto zu nehmen. Ja. Also was schon Sache ist, es gibt ganz viele Checkpoints in Mexiko, gerade in der Region Cancun bis runter nach Chetumal. Wo die Polizei Autos anhält, und wir wurden auch, ich glaube, zweimal kontrolliert, wo dann auch unser Rucksack durchsucht wurde. Drogen ist dann natürlich ein Thema, ob du Drogen dabei hast, ob du irgendwas dabei hast, Waffen.
Ja.
Das schon, die Straßen sind so, ja, ganz okay, würde ich jetzt sagen.
Ja, die Speedbumps sind ein bisschen mies.
Ja, aber so an sich, die Straßen, es gibt natürlich auch die Straßen sind natürlich nicht so wie jetzt in Europa, ganz klar, aber ja, es ist sicher. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir irgendwie, also es wurde nie an unserem Auto rumgekratzt oder irgendwie mal versucht. Wir haben natürlich auch nie was offensichtlich drin liegen lassen. Ja. Aber so, nie Probleme.
Cool, also könnte Mexiko halt ein potenzielles, cooles Roadtrip-Land sein. Das finde ich geil.
Ja, absolut. Auf jeden Fall.
Ja, ich habe halt bisher immer nur gehört, durch Mexiko, also entweder im Inland längere Strecken fliegen von Küste zu Küste oder halt mit dem Bus alles machen.
Ja. Nee, egal. Also das hatten wir dann sogar auch noch überlegt, ob wir dann von Chiapas dann noch mit dem Auto entweder wieder zurück nach Cancun fahren oder zurück nach Mexico City. Wir haben dann uns für den Bus nach Cancun entschieden, weil wir dann einfach, ja, in der Ecke ja dann auch alles gesehen haben, aber wir hätten es auch mit dem Auto nach Mexico City zum Beispiel gemacht.
Also besonders günstig ist es halt auch, wenn du das Auto mietest an dem Ort, wo du es dann auch wieder abgibst.
Ja, das
also,
muss man dann vergleichen, die Preise.
Wenn aber du jetzt eine Strecke zurücklegen willst, also so eine Rundtour, das macht definitiv Sinn mit dem Auto, aber wenn du jetzt eine Strecke überwinden willst, dann ist einfach der Bus der richtige.
Ja, aber von der Sicherheit her würde ich auch locker fahren.
Cool. Das hört sich ja gut an. Was waren so eure Lieblingsstationen in Mexiko?
Also ich fand Tulum einfach wunderschön.
Definitiv.
Es hat wunderschöne Strände, ganz chillige Hostels, eine coole Airbnb.
Ja, das macht natürlich immer viel aus. Wir haben in Tulum in einem Hostel gewohnt, wo wir dann irgendwie abends mit 16, ich glaube 15 oder 16 Nationen am Tisch gesessen haben. Und wir waren halt 5-6 Tage in dem Hostel und jeder kannte jeden. Es ist natürlich, das spielt natürlich mit rein, wenn du einen Ort dann am Ende bewertest und die Strände in Tulum. Und natürlich ist es ein bisschen touristischer, nicht ganz so krass wie Cancun. Aber es gibt unheimlich viel in der Region, Zenoten, diese Maya-Ruine direkt am Strand. Also Tulum ist uns in Erinnerung geblieben und ich weiß nicht.
Du kannst alles mit dem Fahrrad abfahren. Also okay, der Strand, also direkt am Strand, ist die Zona Hoteliera. Das sind natürlich dann die teuren Hotel-Dinger. Aber wenn du da dann dich ein paar Meter davon entfernst, dann waren wir auch teilweise wirklich alleine am Strand. Der ist wirklich absolut paradiesisch. Und dann fährt man halt mit dem Fahrrad zum Strand. Also ich meine, ja. ist auch kein Thema. Und dann in der in der Stadt, da hat es dann richtig coole Hostels und Läden. Ja.
Und ich denke als zweites San Cristobal in Chiapas.
Ja,
ganz ursprünglich auch nicht so touristisch wie jetzt in Yucatan. Das ist ja, Yucatan, Halbinsel ist ja sowieso viel mit Tourismus, aber San Cristobal, tolle ursprüngliche Kolonialstadt oder kolonial geprägte Stadt. Da war ja auch, da hatten wir überlegt, ob wir da überhaupt hinfahren, weil ja da zu der Zeit dieses schwere Erdbeben da bei Mexico City war und San Cristobal da auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das war ja dann auch so waren die Tage, wo wir uns entschieden haben, pro Mexiko und gegen Rest Mittelamerika. Ja. Aber da sind wir dann nach San Cristobal gefahren und da waren wir dann verhältnismäßig auch ziemlich lange, weil es uns einfach da gefallen hat. Es gab auch in der Region, gerade das Landschaftliche von Chiapas ist wunderschön. Die Mexikaner sagen selber, landschaftlich ist Chiapas das Schönste, was wir haben bei uns im Land. Und ja, San Cristobal einfach in seiner Natürlichkeit.
Wie muss man sich das vorstellen, Chiapas? Also wenn ihr so sagt, so das Schönste, was Mexiko zu bieten hat, für jemanden, der halt vielleicht noch nicht sich großartig mit dem Thema Mexiko auseinandergesetzt hat, dem fällt es vielleicht ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Also vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen auf helfen und immer so ein bisschen erklären, was war das Besondere?
Also in San Cristobal an sich ist es einfach, fand ich wunderschön, dass es einfach ganz süße kleine Häuschen sind, die alle kunterbunt sind. Und es hat auch eine richtige Fußgängerzone. Das hat man in solchen Ländern ganz selten. Und es ist wirklich richtig eine richtig lange Fußgängerzone, wo es wirklich ganz süße kleine Läden auch hat und so viele verschiedene Menschen. Und
also vielleicht mit Fokus auch auf das Landschaftliche, was du jetzt gerade gefragt hast. Es ist halt eine Bergregion. Und was du jetzt gerade gemeint hattest, also diese Bergdörfer haben natürlich Leben ganz anders als die Mexikaner in Yucatan. Und es gibt beispielsweise, mir fällt der Sumidero, der Canyon. Es gibt so einen großen Canyon in der Nähe von San Cristobal, wo eben ein Fluss durch ein Gebirge durchgebohrt hat. Und dieser Canyon ist unfassbar mächtig und unfassbar groß und eindrucksvoll. Und es gibt eben zig wunderschöne Wasserfälle, Flussläufe. Also gerade dieses Bergische, also diese Bergregion Chiapas war eben dieses wirklich schöne landschaftlich.
Die Luft ist auch einfach total klar und...
Ist eiskalt.
Ja, aber es war auch mal wieder total schön, danach, also nach so vielen Wochen in der stickigen Hitze und dann einfach mal in so einem normalen, für uns normalen Klima zu sein. Und ja.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, was man halt auch oftmals hat, wenn man aus Südostasien dann wieder zurückkommt. Ne? Das ist
ja, genau.
Sehr, sehr erstmal, stickig.
Genau, ja. Erstmal durchatmen.
Ja, wirklich.
Und dann hat eben auch ganz viele Künstler und ja, individuelle Menschen, die ja dann halt auf der Straße stehen und ihren Schmuck, also ihren selbstgemachten Schmuck verkaufen oder die es dann auch da selber töpfern oder
ja, ich weiß gar nicht, sehr handwerklich geprägt, also einfach alles und sehr noch ziemlich ursprünglich. Natürlich auch, da kommen jetzt Touristen hin und natürlich laufen dann die Frauen mit ihren Kindern in ihrer traditionellen Kleidung darum. Aber wir sind auch mal raus aus diesen touristischen Zentren und sind mal ein bisschen in die wirklich indigenen Dörfer. Also, weiß nicht, weißt du den Namen von diesem Ort noch? Es gibt einen Ort in Sinacantan.
Ja.
Ein Ort in Mexiko, der eben direkt in der Umgebung von San Cristobal liegt, die eigentlich komplett ihr eigenes Ding machen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz genau verstanden, kriegst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr ganz zusammen. Aber die sind irgendwie selbstbestimmt, führen da auch eine ganz eigene Religion, die aber irgendwie auch so ein bisschen christlich ist.
Maya und Christentum ist da zusammen.
Ja, ist so gemischt. Ja. Ist auch teilweise ein bisschen brutal, weil da wirklich Opfer in der Kirche gebracht werden, also am lebendigen Tier.
Oh Gott, ja.
Also da geht es schon noch ein bisschen ursprünglich zu, aber es war einfach unheimlich interessant, diese Tradition mal kennenzulernen und mal außerhalb von diesem touristischen, ja, okay, wir haben jetzt hier trotzdem unsere Kleidung an, das mal wirklich in seinem Ursprung zu sehen. Also unheimlich interessant, landschaftlich wunderschön und wirklich unheimlich interessant von der Tradition her, die Region.
Ja.
Mhm. Cool. Aber die Zenoten, die findest du dort nicht, die findest du dann eher so an der Küste, ne?
Genau, ja.
Da habt ihr ja auch, also das war ja auch euch total wichtig, weshalb ihr auch ja auch das Auto genommen habt, habt ihr gesagt. Entsprechend habt ihr so einige gesehen. Gibt es so eine Zenote, wo ihr sagt, so boah, ey, die war genial, das ist ein richtiger Geheimtipp.
Ja.
Weißt du, das ist nur
die
Namen?
Frage, wie die
heißt. Also, sieben oder acht Zenoten gesehen. Ja. Ich weiß nicht, Zenote Azul war auf jeden Fall.
Genau, war das die mit der Schaukel, oder?
Ich glaube, es war.
Oder mit der Liane eher. Die war richtig cool. Das war wirklich, die war Meter tief und du siehst sie schon
locker
von oben. Also gehst da hin, ganz normal, dann stehst du auf einmal vor so einem Abgrund quasi und siehst nur so diese Felswände und unten dann einfach das glasklare Wasser, also kannst wirklich durchschauen und ja, da gibt's auch noch eine Liane rein, wo man sich dann so reinschwingen kann und du kannst reinspringen und
30 Meter runter.
Da geht's, also es geht 30 Meter, kannst du quasi, wenn du oben stehst, in ein Loch runterschauen, aber wenn du kannst...
Von dort aus darf man nicht reinspringen, das ist schon abgesperrt.
Nee.
Aber wenn man dann unten in der Zenote ist, dann gibt's da eben noch Felsvorsprünge und da kann man dann eben...
Ja, das wären 5, 6, 7 Meter vielleicht sein.
Aber ja, die haben...
Also viele Zenoten sind natürlich auch zu Touristenattraktionen gemacht worden rund um Tulum und so weiter. Vieles, man muss auch bei vielen Eintritt zahlen, aber wir waren dann auch mal bei ein paar kleineren, wo man eben einfach so hin darf, wo dann auch wirklich niemand ist und wo dann auch Schildkröten mit dir durchs Wasser schwimmen, so kleine. Die genauen Namen, wir haben da mal einen Beitrag auf unserem Blog gemacht.
Ja.
Ich weiß aber den genauen Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr von den anderen Zenoten.
Ja, wir können den Beitrag ja verlinken in den Shownotes und dann weiß jeder Bescheid. Aber ich stelle mir das Naturspektakel einer Zenote halt ziemlich cool vor. Also ich habe immer wieder mal, so man sieht ja immer wieder Bilder und Videos darüber. Da kann man ja auch irgendwie so durchtauchen und so. Ziemlich cool.
Es gibt echt ganz viele, da stehen auch überall an den Straßen teilweise einfach nur die Wegweiser, Zenote und dann haben wir uns da auch manchmal gedacht, ach komm, fahren wir doch einfach mal dahin, dann kann es schon auch mal passieren, dass man dann von so einer ganz kleinen steht, aber ist einfach eigentlich
auch, wir standen dann mal vor einem Plakat, wo eben dieses gesamte Unterwassernetzwerk der Zenoten,
auch
für die Maya schon von Bedeutung waren, weil sie ja bei Gefahren und so weiter sind die Maya ja damals schon immer in die Zenoten rein und haben sich da versteckt und dieses gesamte, was eigentlich herrscht unter der gesamten Yucatan-Halbinsel, also herrscht dieses Unterwassernetzwerk an Zenoten und die einigen sind größer und viele, eigentlich alle sind miteinander verbunden. Also krass eigentlich, wie als hätte das jemand gebaut. Also
irre. Ja, es ist Natur. halt.
Ja, genau, so ist es.
Ist halt der größte Meister.
Ja, das stimmt.
Richtig. Nach Mexiko seid ihr erst nach Guatemala und dann über Belize wieder zurück, oder?
Nee, umgekehrt. Wir sind durch nach Guatemala und dann nach San Cristobal in Mexiko.
Ja.
Ah, okay. Wie seid ihr da hingekommen nach Belize? Seid ihr da mit dem Auto auch rüber oder seid ihr irgendwie anders?
Nee, das sind wir von Bacala aus. Das ist dann der siebenfarbigen Lagune nach Chetumal mit dem Bus.
Ja.
Oder mit dem Kollektivo, ich weiß gar nicht mehr. Nee, es war ein Kollektivo.
Ja, es war so ein Chickenbus, ja.
Und dann sind wir von Chetumal
mit dem Taxi, mit an, dem die
Taxi an die Grenze, genau.
Und sind dann da in so einen Localbus eingestiegen und nach Belize City gefahren. Also, wir wollten eigentlich gar nicht nach Belize, da geht's ja wieder weiter. aber von dieser Ecke von Mexiko, von der Yucatan-Halbinsel, kommt man eben mega schwer bis gar nicht nach Guatemala über die Grenze.
Ja.
Und dann haben wir eben überlegt, okay, nehmen wir uns in Mexiko, das wäre schon gegangen, einen, keine Ahnung, 12 bis 15 Stunden Bus, Klapperbus, einmal durch Belize und dann nach Flores in Guatemala.
Das stimmt, den gibt's auch.
Genau.
Den gibt's auch jeden Tag und es ist auch eigentlich gar kein Problem, den zu nehmen, aber... Ja. Dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon mal, also warum nur durch Belize durchfahren und warum nicht dann wenigstens noch Quiquorca mal anschauen.
Ja.
Ja, genau, und dann sind wir einfach an der Grenze in den Chickenbus
und dann nach Belize City.
Dann nach Belize City. Also erst nach Belize, genau, Belize City und dann mit der Fähre.
Ja, nach
Quiquorca. Auch ein super kleines Land, ne?
Ja mini, wirklich mini.
Also ich war einmal da und ich kann mich gar nicht so richtig an erinnern, also sehr, 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 sehr kurz. Was habt ihr dort gemacht?
Also wir wollten, wie gesagt, einfach nur nicht einfach durchfahren und sind deswegen auf Quiquorca gegangen. Ja. Quiquorca ist ja auch so eine Insel, die so ein bisschen polarisiert. Manche finden es mega geil, manche sagen, boah, also hier geht ja nichts außer sich jeden Tag eine Tüte durchziehen und keine Ahnung, Party. Aber wir hatten halt Bock, wie gesagt, halt einfach durchzufahren und gesagt, okay, lass uns dann wenigstens auf Quiquorca gehen. Und es war auch gut, weil auf Quiquorca hatten wir, glaube ich, die geilste Schnorcheltour.
Ja.
Überhaupt auf allen unseren Reisen bisher. Also wir sind ja keine Taucher, sondern wir schnorcheln ganz gerne.
Ja.
Und gerade hier Mexiko, Belize, Honduras nach unten ist ja das zweitgrößte Riff der Welt nach Australien. Und mega geil. Also diese Schnorcheltour, wir haben hauptsächlich da gechillt, aber wir haben dann einen Tag waren wir schnorcheln und das war der Hammer.
Und da müssen wir sagen, wir haben uns erst wirklich überlegt, ob wir es wirklich auf Quiquorca machen oder ob wir es an anderen Stellen in Belize machen, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil das Problem auf Quiquorca ist, dass die Schnorcheltouren ganz oft ihre Fische, also die Fische anfüttern, dass die kommen und es gibt einen auf der Insel, der sich dagegen stellt und er sagt, nee, er füttert keine Fische an, der fährt gleich früh morgens raus und dann kommen die Fische entweder von alleine oder halt nicht.
Ja.
Und das, du hast auch gemerkt, also die Fische, als wir dann angefahren gekommen sind, da kamen die Fische dann klar, weil sie halt wirklich denken, dass sie jetzt gefüttert werden. Und dann sind sie nur ganz kurz da, merken, dass sie nichts bekommen und dann gehen sie auch wieder.
Ja,
das sind dann so die kurzen Momente, die wir dann sehen. Aber was wir da auch teilweise erlebt haben, dass die dann wirklich den Schildkröten zum Beispiel auch hinterherfahren und die richtig jagen, dass sie zum Boot kommen. Das hatten wir alles nicht. Aber wir haben trotzdem total viel gesehen, also die Korallenwelt und also wirklich.
Das ist immer so, traurige Art am Tourismus, ne? Dieses Sensationstourismus, wenn man halt den Kunden halt immer verspricht, so du siehst auf jeden Fall was und entsprechend ist man dann quasi als Anbieter in der Bringschuld und dann macht man halt solche Dinge, die man einfach ewig überhaupt nicht gutheißen kann. Also da appelliere ich auch immer an den Verstand der Zuhörer auch hier, dass man sowas, solche Anbieter, wenn man sowas eine Garantie bekommt, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie die Hände davon lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil in der Natur kannst du eigentlich nie was garantieren.
Das stimmt, ja. Aber es war trotzdem eine richtig coole Erfahrung, dann auch den kennengelernt zu haben, weil er dann auch so ein bisschen gezeigt hat. Er hat zum Beispiel auch so eine riesen Wasserbox, wo man dann eben seine Flaschen immer auffüllen kann, dass man halt seine Flaschen wiederverwendet zum Beispiel. Oder er hat auch zum Beispiel kein Plastik am Boot, weil andere Boote machen es ja dann zum Beispiel so, dass sie wirklich Essen mit versprechen und dass sie dann eben so Lunchpakete noch zusammenpacken, die auch 5-mal in Plastiktüten eingepackt sind. Und der hatte einfach einen großen Obstteller und es hat dann einfach, das war's dann. Und das war ja aber auch voll in Ordnung. Und ja,
das ist wirklich ein skurriles.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne, die so jeder von uns irgendwie machen kann. So irgendwie so, wiederverwendbare Flaschen, so Trinkflaschen zu kaufen zu Hause und damit zu reisen, Lunchboxen zu nehmen, statt immer alles irgendwie in Plastik einpacken zu lassen und solche Geschichten. Also merke ich immer auf Reisen immer sehr. Also jetzt gerade auf Island zum Beispiel haben wir durch unsere Trinkflaschen, die wir dabei hatten, unseren Plastikflaschenkonsum auf null reduziert.
Ja. Saugut, ja.
Und normalerweise, keine Ahnung, Roadtrip, da hältst du halt irgendwie so jeden Tag irgendwo an der Tankstelle an, kaufst halt irgendwie so eine Flasche Wasser und dann schmeißt du die halt am besten an der nächsten Tankstelle weg und kaufst dir eine neue. Und durch so eine Trinkflasche kannst du halt immer wieder das Wasser auffüllen.
Ja, genau. Ja,
gut. Wie heißt der Anbieter?
Reef Friendly Tours.
Ja.
Reef Friendly Tours. Auf jeden Fall etwas, was man sehr, sehr gerne weiterempfiehlt.
Ja, super.
Und dann habt ihr den Rest der Zeit da gechillt und euch ein Tütchen durchgezogen. Nein, also, was habt ihr so den Rest der Zeit gemacht?
Ja, es war ein bisschen schade, weil wir die Regentage erwischt haben. Ja,
volle Kante.
Deswegen war es echt ein bisschen ärgerlich. Wir waren halt einfach, wir sind halt in die ganze Insel mal ein bisschen abgelaufen quasi, kann man schon fast sagen. Gell? Ja. Und dann ist ja Key Cork auch noch die Insel, die durch einen Hurricane getrennt wurde. Und dann kann man auch dann mit, also es ist nur ein ganz kleiner Spalt, der da entstanden ist, aber trotzdem kann man dann mit dem Boot auch mal rüberfahren auf die andere Seite und sie ist dann voller Mangroven. Ist auch ganz süß, sich das anzuschauen.
Aber ich glaube, für uns beide, wir haben den Hype nicht ganz verstanden. Gut, wir sind jetzt auch nicht so jeden Tag Party und hier, wenn uns dann einer irgendwie Gras anbietet oder so, dass wir dann voll dabei sind und mit heimgehen oder weiß ich, kein Plan, ist jetzt einfach nicht so unser Ding. Also wir haben den ganzen Hype um Key Corker nicht so richtig verstanden und es war auch verhältnismäßig richtig teuer.
Das stimmt, ja.
Also Belize ist ja sowieso auch nicht jetzt ganz so günstig, aber Key Corker ist nochmal teurer.
Ja.
Und ja, im Endeffekt nehmen wir diese richtig schöne Schnorcheltour aus Key Corker mit, haben dann aber für uns persönlich auch irgendwie so ein bisschen das Fazit gesehen, war schön, dass wir da waren, aber ja.
Wir sind ja auch immer so, wir wollen uns ja immer wirklich ein eigenes Bild von Ländern, Städten oder überhaupt Orten machen. Und ja, wir haben immer so getrennte Meinungen gehört, deswegen haben wir gedacht, komm, wir schauen es uns jetzt einfach an.
Ja.
Und ja.
Dann waren wir nach 4 Tagen aber auch wieder weg.
Ja. Es war dann auch noch Die Fähre war dann irgendwie, die ist dann auch ausgefallen und dann musste man automatisch die teurere Fähre nehmen. Das war dann auch schon irgendwie so komisch. Und so kamen irgendwie, mit unserem Hostel waren irgendwie auch, konnten wir erst nicht verlängern und dann hätten wir doch verlängern können, dann hätten wir aber das Doppelte zahlen müssen. Also es waren so ein paar viele kleine komische Geschichten, die dann auch dazu kamen bei uns. Und deswegen,
da haben wir dann auch keinen Bock. Das sind so diese komischen Situationen, die da manchmal aufkommen, wo dann irgendwie so das Grundvertrauen dann auch so ein bisschen verloren geht. Und dann habt ihr eure Rucksäcke gepackt und seid aber dann rüber nach Guatemala, wo ihr dann, wie lange wart ihr dort unterwegs?
In Guatemala waren wir 10 oder 11 Tage,
mit
knapp
den Reisetagen,
so
2 Wochen. Ja.
Cool. Und was habt ihr da so alles so erlebt?
Also angefangen hat es in Flores. Da waren wir dann als allererstes Mal in Tikal, bei der größten Maya-Stätte. Wobei inzwischen haben sie ja noch eine neue entdeckt, die noch größer sein muss. Ja, dann.
Das ist Wahnsinn, oder? Dass die heute immer noch.
Ja. Unglaublich. Also die meinen auch, es nur irgendwie mit Ultraschall und mit Hilfe der können die überhaupt erkennen, wo noch, und dass es wirklich noch größere gibt, wenn man sowas mal gesehen hat. Ich glaube, wir hatten in diesem einen Podcast schon mal gesprochen. Ich glaube, du warst ja auch schon mal da. Wenn man dieses Ausmaß mal gesehen hat von so einer Maya-Stätte und dann hört, es gibt noch größere Städte. Unglaublich, also.
Ja, also das ist ja überall, also in ganz Süd- und Zentralamerika, aber halt auch zum Beispiel in Asien, so Angkor Wat, solche alten Tempel, da werden heute immer noch welche gefunden.
Das ist so heftig.
Dann denkst du so, Alter, und die sind alle so im Wald versteckt, ne, und sehr schwer halt auch irgendwie zugänglich, aber halt durch Ultraschall und Satellitentechnik irgendwie heutzutage gibt's halt die Möglichkeit, solche Dinge noch herauszufinden. Das ist, also ich finde das faszinierend. Und ja, dann wart ihr in Tikal und denkt ihr so, hey, größte Maya-Ruin der Welt, und ein paar Wochen später kommen die News, Pustekuchen. Tikal ist nur die Hälfte.
Das ist wirklich unvorstellbar. Also mit dir.
Ja, krass.
Ja, und dann ging es weiter nach Simuc-Champey. Das sind Kalksteinfelsen.
Das ist so mitten im Urwald in Guatemala, also ziemlich zentral. Cool. Kommen auch ziemlich beschissen hin, erst recht, wenn es den ganzen Tag regnet und alle Straßen, die dorthin führen, geflutet sind. Aber liegt mitten im Urwald, wunderschön und hat eben diese türkisen Seen mitten im Urwald. Also wirklich.
Also da muss man auch sagen, es ist landschaftlich noch, ich meine, klar, ist ja immer noch dieselbe Landschaft, also vergleichbar zu Chiapas.
Ja, stimmt.
Das ist ja noch dieselbe Region dann quasi.
Hochland.
Genau. Ja. Ja, und dann sind wir
nach Antigua gefahren.
Genau. Und da hatten wir dann unser absolutes Highlight. Das ist wirklich auch eins der Highlights unserer ganzen Weltreise, die Vulkantour auf den Acatenango, wo wir dann eben auch oben am Gipfel übernachtet haben oder kurz vorm Gipfel übernachtet haben, wo wir dann gegenüber von dem ausbrechenden Vulkan waren.
Ja, das eben,
und das erlebt haben.
Das ist heute noch eine Geschichte, die da werden wir nie müde, die zu erzählen. Ja. Also vor einem ausbrechenden Vulkan Lava an den Berg runterlaufen sehen, also diese Macht der Natur, die einem da vor Augen geführt wird, also, boah,
da das ist krass, aber war das eher ein Zufall, dass der gerade ausgebrochen ist, oder ist das so ein dauerbrodelnder Vulkan?
So ein dauerbrodelnder, und also die Menschen unten, die haben uns auch schon erzählt, dass wir definitiv Lava sehen werden, und es ist schon auch, es kann schon mal passieren, dass man es nicht erlebt, wenn dann halt wirklich das Wetter einfach überhaupt nicht mitspielt. Aber grundsätzlich passiert es schon.
Gehört zu einem der aktivsten Vulkane der Welt, und der bricht alle, ich würde jetzt mal grob sagen, 20 Sekunden bis 2 Minuten bricht der aus, aber volle Granate.
Also mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, und dann kommt halt wirklich...
Ach krass, und dann kommt halt so wirklich Lava gespritzt raus. Ja. Und
besonders nachts ist es halt einfach wahnsinnig krass anzusehen, wenn dann alles...
Ja, es leuchtet ja dann auch schon rot, ne?
Tagsüber ist es halt eher eine Aschewolke quasi, aber dann nachts im Dunkeln, boah, es war wirklich. Und da hatten wir dann auch wirklich, wir sind hochgekommen und es war total neblig. Wir haben den Vulkan nicht mal gesehen, wir haben ihn immer nur gehört und wir dachten, es donnert, und dann haben wir gecheckt, dass es ja der Vulkan ist. Und dann waren wir wirklich nachts oder im Dunkeln dann wirklich alle einfach nur mit Blick auf diesen Vulkan, haben einfach nur gehofft, dass es aufklart, und dann sieht man unten so langsam die Lichter und dann denkt man sich, oh Gott, die Wolken, die ziehen jetzt wirklich weg, und auf einmal... Ja,
sieht man den Vulkan. Also es war wirklich wie, man hätte kein besseres Drehbuch darüber schreiben können, so wie es abgelaufen ist.
Mega. Das habt ihr mit einer Tour gemacht, eine geführte Tour, nehme ich an?
Ja, genau, ja.
Es geht auch nur so, also keiner darf einfach so auf den Acatenango.
Ja.
Das war eine geführte Tour, die wir in Antigua bei uns im Hostel quasi, ich sage jetzt mal, gebucht haben.
Ja, also da gibt es ganz viele Touren an, also was heißt ganz viel, man sieht halt immer mal wieder diese kleinen Lädles, die das verkaufen, aber jeder Hostelanbieter weiß auch, kennt auch irgendjemanden, bei dem man das buchen kann.
Logisch.
Okay, und wie teuer ist das, und sind da viele Menschen, oder ist man eher alleine, oder ist das irgendwie so ein riesengroßes Zeltlager, was da aufgebaut wird?
Also ich glaube, es sind insgesamt 3 Camps, glaube ich, auf 3 verschiedenen Stufen.
Ja, also es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wären mega viele Leute da oben. Es ist ganz clever gemacht. Die unterschiedlichen Anbieter haben alle einen anderen Punkt auf dem in der Nähe des Gipfels, wo man eben voneinander wenig mitbekommt. Ja. Unsere Tour waren 8 Leute nur, also wirklich auch wirklich überschaubar. Ja. Natürlich auf dem Weg nach oben und nach unten trifft man viele, viele Leute, aber man bekommt voneinander erst auf dem Gipfel beim Sonnenaufgang dann wirklich mit, wie viele Leute eigentlich oben auf dem Berg sind,
aber es sind nicht abartig viele.
Ich würde jetzt mal 150, vielleicht 150
Echt?
Leute.
So viele würdest du sagen?
So viele Leute würde ich schätzen, waren.
Nee, das kann ich nicht. Ich glaube, es waren weniger.
Und gekostet hat es, glaube ich, 30 Euro. Ja. Ich müsste jetzt in unserem Notizbuch nachgucken. Aber ich glaube, 30 Euro hat es ungefähr gekostet.
Ja.
Cool. Na, das hört sich auf jeden Fall, nach einem spannenden Erlebnis an. Also ich hab Bock.
Ja. Also ab nach Antigua, das wäre geil. Es ist einfach ein geiles Erlebnis.
Also ehrlich gesagt, ich meine, Guatemala hat man jetzt, glaube ich, also ich glaube, Nicaragua und Costa Rica und auch Panama hat man mehr, und Mexiko sowieso, hat man mehr auf dem Schirm als Guatemala. Ich muss aber ehrlich sagen, Costa Rica zum Beispiel auch total viele Vulkane, die sind aber alle nicht daueraktiv, beziehungsweise die brechen halt schon immer wieder mal aus, aber davon hörst du eigentlich nur was, wenn der Flugraum irgendwie gesperrt ist. Dass Guatemala mit dem Acatenango so einen aktiven Vulkan hat, wusste ich gar nicht. El Fuego ist der ausbricht, und Acatenango ist der, wo man drauf geht, ne?
Genau,
Genau,
aber war mir nicht bewusst. Hört sich geil an. Ein weiteres Highlight, was man aber kennt von Guatemala, ist Lake Atitlan, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das war dann auch der nächste Stopp auf unserer Reise durch Guatemala. Und da ist übrigens auch die Entscheidung gereift, okay, wir haben Bock auf Mexiko, wir wollen mehr von Mexiko sehen und wir nehmen in Kauf, dass wir jetzt hier quasi unsere Mittelamerika-Reise abbrechen oder unterbrechen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und am Lake Atitlan haben wir dann entschieden, okay, wir wollen von dort zurück über die Grenze nach Mexiko. Aber der Lake Atitlan, auch mit diesen Vulkanen außenrum und diesen Dörfern,
wahnsinnig
wunderschöne, schön. Ja. Wunderschöne Szenerie.
Und auch eben diese ganzen kleinen Dörfchen drumherum, es sind ja insgesamt 12 Stück.
Mhm.
Und man kann ja dann jedes Dörfchen mit einem Boot anfahren. Also teilweise kann man die Dörfer nur über den Seeweg erreichen. Man kann, glaube ich, nur 3 Dörfer oder so wirklich anfahren von der Hauptstraße.
Ja.
Und die restlichen dann eben mit dem Boot. Und es war einfach eine total schöne Erfahrung. Auch die Menschen, die sind ganz, also wirklich ganz ursprünglich. Und die erzählen einfach einem auch so viel. Und wir waren dann auch in Santiago und dann sind wir auch dann auch gleich abgefangen worden von dem Einheimischen, der uns dann eben auch das Dorf zeigen wollte und hat uns dann da auch die Kultur näher gebracht und uns verschiedene Punkte gezeigt. Und
ja, war schön. Wirklich interessant und wunderschön mit diesen Vulkanen da außenrum.
Dann haben wir da noch einen kleinen Jungen getroffen, der uns dann einfach, der wusste irgendwie, der hat uns gefragt, ob wir was suchen. Wir wollten einen Kaffee trinken und dann meinte er einfach, ja, ich kann euch einen Kaffee machen. Und dann dachte ich, was meint er denn jetzt? Und dann hat er uns bei sich im Garten eingeladen.
Mhm.
Und dann saßen wir dann in seinem Garten und hat er uns da seine ganzen Früchte erzählt. Die hatten lauter Palmen mit Bananen, Kokosnüssen.
Der war 8 oder 9 Jahre. Also der ist dann wirklich so viel Selbstbewusstsein. Und er natürlich nur Spanisch, wir so gut wie kein Spanisch.
Ja.
Wollte ich nämlich gerade fragen. Also ich habe mich jetzt die ganze Zeit so gefragt, wie habt ihr euch, also sprecht ihr Spanisch?
Wir verstehen es ein bisschen.
Also durch die Reise wirklich versteht man es ein bisschen. Man eignet sich natürlich irgendwo auch Sätze an, die man immer wieder verwendet. Und wenn man im Gespräch ist, dann versteht man schon manches. Ich hatte auch an der Uni mein Semester Spanisch.
Ja, pero si alguien habla español con vosotros, lo entendéis?
Ja, genau.
Also die reden dann natürlich auch den entsprechenden in der entsprechenden Geschwindigkeit und mit dem entsprechenden Akzent. aber so Bruchteile, so Platano, dass das eine Banane ist, wo er da drauf deutet, und wenn er dann auch noch eine in der Hand hat, dann ist es schon irgendwie eingängig. Aber ja, ansonsten natürlich mit Händen und Füßen, so wie überall auf der Welt.
Okay.
Aber an dem Tag hatten wir dann eben auch noch, da waren wir mit einem anderen deutschen Pärchen unterwegs, die haben auch mit Diane und Sven.
Ja.
Die konnten Spanisch. Sie konnte Spanisch und dann war das.
Ja, stimmt. Ah Gott, völlig vergessen.
Zum Glück ein bisschen einfacher.
Okay. Wie ihr grundsätzlich seid ihr anscheinend gut klargekommen, ihr seid ja da durchgereist. Spanisch braucht man aber schon, oder? Oder es wäre gut?
Wenn man Spanisch sprechen kann, ist natürlich geil, weil du kommst mit den Leuten ins Gespräch, die sind natürlich auch interessiert, wo kommst du her, was willst du hier, was machst du, wie lange bist du unterwegs, ist natürlich perfekt, aber wir jetzt mit unserem wirklich ganz rudimentären Spanisch sind zurechtgekommen. Ich würde aber auch sagen, wenn man jetzt gar kein Spanisch sprechen kann, irgendwie kommt man aber immer zurecht.
Ja.
Es ist natürlich leichter, wenn du dir die Sprache vor Ort sprichst und du kannst dich eben besser austauschen. Und erfährst dann auch mal was über die Orte und so weiter, über einheimischen Tipps und so. Aber irgendwie geht's ja immer.
Ja, wobei man auch echt sagen muss, dass die Spanischkurse gerade in Antigua unheimlich günstig sind. Und da hat man dann meistens auch, da kann man das Komplettpaket buchen und wohnt dann in einem Homestay, meistens eben auch bei Locals. Und hat dann von 1 bis 8 Wochen Spanisch, also geht's nach oben, glaube ich, gibt's kein Ende.
Ja. Cool. Und ich meine, die Reise, die hört sich einfach extrem cool an, was ihr so erlebt habt. Und man hört euch auch einfach raus, dass ihr einfach wirklich wahnsinnig Spaß gehabt habt. Das hat man nicht nur in der Folge jetzt auch gehört, das hat man auch in Namibia gehört, über Guatemala hatten wir ja schon gesprochen. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Wann geht's jetzt für euch wieder zurück nach Zentralamerika? Also wann erlebt ihr so Nicaragua, Costa Rica, Panama?
Die heiße Frage.
Ja,
wir sind gerade am Flüge durchchecken. Wir haben noch immer noch keinen festen
Wir wissen ehrlich gesagt einfach nur nicht, wie es weitergeht mit der Reise. So kann man es, denke ich, sagen. Also,
nee, also es sind echt viele Orte und gerade für Costa Rica, Nicaragua, Panama wollen wir uns natürlich viel Zeit nehmen.
Brauchst du auch. Also ich glaube, so allein für Costa Rica braucht man alleine also mindestens 2 Wochen, eher 3.
Ja.
Nicaragua braucht auch Zeit und Panama hat auch so extrem viel zu bieten, auch tolle Inseln. Da braucht man schon ein bisschen Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt in Deutschland gerade erstmal wieder ein bisschen am Arbeiten, die Reisekasse wieder aufzufüllen und dann, ja.
Ja, wird sich zeigen. Das Ding ist, die Liste, die Liste an Ländern ist noch größer als vor der Weltreise. Das ist ja dann immer noch.
Das ist ja das, was mir nie jemand glaubt. Desto mehr man reist, es ist ja nicht so, als wenn die Liste immer kleiner wird, weil man irgendwie so Länder abhakt. Desto mehr man reist, desto länger wird diese Liste. Es ist ein endloser Kampf.
Genau. Also wirklich wahr. Die Ostküste Afrikas steht bei uns auch noch ganz hoch jetzt im Kurs, die wir auch endlich jetzt irgendwann machen wollen und dann natürlich auch viel Zeit dafür brauchen.
Ja, auch Europa. Ja. Also wir haben ja auch ganz oft gesagt, lass uns endlich mal unsere Heimat, da geht's ja schon in Deutschland, geht's ja schon mal allein los, da sind wir ja sowieso ganz blank, aber lass uns doch mal unsere Heimat, so ein bisschen Europa, unsere Nachbarstaaten, Skandinavien auch, lass uns das alles doch auch mal kennenlernen, also allein da gibt's ja schon, keine Ahnung, 30 Länder oder 25 Länder, die man da noch sehen will, die alle irgendwie unterschiedlich sind, also es, wie du sagst, das wird nicht weniger.
Genau. Ja, so ist das, so ist das. Aber ich danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir euch über diese 3 Länder zu unterhalten. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer.
Es war wirklich immer sehr viel Spaß.
Ich hoffe, dass alle guten Dinge nicht 3 sind diesmal und dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann hören. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag. Alles Gute für die Zukunft und für eure hoffentlich bald zukünftigen Reisen nach Zentralamerika, Europa oder Ostafrika. Alles tolle Länder.
Ja, danke schön.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge der 133. Off the Path Podcast Folge. Herzlichen Dank an Nira und Christoph für ihre Zeit und dass sie ihre Rundreise durch Mittelamerika mit uns geteilt haben. Alle Infos zu der Folge und auch der Blog von den beiden findet ihr unter www.offthepath.com/Folge133 für die 133. Off the Path Podcast Folge, deren Blog ich sag's einfach nochmal, ist 4legs-2backpacks.de. Dort findet ihr alles auch zu der Reise nochmal zum Nachlesen, falls ihr irgendwas genauer wissen wollt. Und nochmal vielen Dank an Flightride, dass sie diese Folge gesponsert haben. Schaut gerne vorbei. Ihr könnt 15 Euro sparen bei der Provision mit dem Code OFFTHEPATH-15. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Hinterlasst gerne eine Bewertung, wenn ihr es schafft. Teilt den Podcast natürlich und wenn ihr auch mal im Podcast dabei sein wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail an www.offthepath.com/einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com. Genau, da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin, podcast@offthepath.com und dann können wir mal ein bisschen E-Mails hin und her schreiben und schauen, ob das was für den Podcast ist und würde mich dann freuen, wenn wir uns demnächst dann einfach hier hören und ihr eure Stimme dann halt auch online hört. Wir haben ein paar richtig coole Podcasts, wie gesagt, im Petto. Die werden jetzt die nächsten Wochen kommen, aber wir brauchen natürlich immer wieder neues Material und wenn ihr irgendwas Cooles erlebt habt oder jemanden kennt, der was Cooles erlebt hat, dann empfehlt ihm doch einfach mal den Off the Path Podcast. Diesen Podcast hören Tausende von Menschen. Jede Woche ist vielleicht auch ein ganz cooler Kanal, um die eigene Message nochmal irgendwie zu teilen. Würde mich wahnsinnig freuen. Wie gesagt, E-Mail an podcast@offthepath.com und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. See you later.